We will heal with the secrets of steel.
So, liebe Leute da draußen, eine neue Folge Secrets of Steel steht an. Heute in einer besonderen Form oder... ja, wie soll ich sagen, erstmalig nur mit mir, Uwe pausiert für heute mal. Macht euch da keine Sorgen, das war von Anfang an so abgesprochen. Er ist da ja etwas stärker eingebunden beruflich. Ich habe ja im Gegensatz zu ihm keinen 40-Stunden-Job und dementsprechend bin ich immer recht flexibel mit den Aufnahmen. Und deswegen mache ich dann für diesen Monat dann einfach mal die Aufnahme selbst. Bin auch ein bisschen aufgeregt, bin gespannt, wie es wird. Normalerweise hat man ja immer den Vorteil, wenn der andere gerade was erzählt, kann man sich selber nochmal so ein bisschen sortieren, nochmal drüber nachdenken, was man eigentlich als nächstes dann so sagen will. Und diesmal ist das Ganze dann eben ein bisschen anders. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich mich irgendwo mal verhaspel und ich denke, dann wird das heute schon ganz gut klappen. Genau, worum geht's heute? Verschiedene Themen habe ich wieder dabei. Und ich fange tatsächlich mit einer Band an, die wahrscheinlich erstmal etwas untypisch ist für unseren Podcast und der musikalischen Ausrichtung, die wir da eigentlich sonst immer haben. Es geht um Feuerschwanz. Ja, richtig gehört, Feuerschwanz. ja, einige kennen sie vielleicht, ein oder andere vielleicht gar nicht. Es ist im Grunde genommen ja eine Band, die irgendwo auch im mittelalterlichen Stil angesiedelt ist, textlich in der Ecke angesiedelt ist. Auch instrumental Instrumente benutzt wie, ja, ich sag mal, Dudelsack oder ähnlichem. Wobei ich da die genauen Bezeichnungen bei manchen Instrumenten ehrlich gesagt auch gar nicht kenne. Auf jeden Fall was Exotisches, was es vor vielen, vielen Jahren schon gegeben hat. Und wie bin ich drauf gekommen, jetzt heute über Feuerschwanz zu sprechen? Also, sie haben ein neues Album rausgebracht. Gut, dass ich mir direkt aufgeschrieben habe und gemerkt habe, wie das Album überhaupt heißt. Keine Ahnung. Aber ihr seht schon, hier sitzt kein hart eingesessener Feuerschwanz-Fan. Ja, sondern ich bin jetzt vor allem eben im Vorfeld der Albumveröffentlichung auf die Band wieder aufmerksam geworden, weil sie nämlich Warriors of the World von Manowar gecovert haben und dazu auch ein Video bei YouTube veröffentlicht haben. Da war ich ehrlich gesagt im ersten Moment ziemlich überrascht, weil da habe ich wirklich nicht mit gerechnet, dass so ein Cover von Feuerschwanz kommt. Ich kannte die halt bis dahin, also bis vor ein paar Wochen, eigentlich nur so als Spaß-Mittelalter-Band. Also definitiv auch nicht so vergleichbar, sage ich mal, mit In Extremo oder so, die da ja größere Vertreter wären. Sondern ja, ich hatte die 2013 mal live gesehen bei einem Konzert hier in Hannover. Kann mich da noch gut an das Konzert erinnern. Es hat auch Spaß gemacht damals, ist aber eben für mich kein, ja, nicht so ganz ernstzunehmende Musik, sage ich mal. Es war immer so Spaßmusik mit Liedern wie Maidenhood stand im Märchenland oder Bück dich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Das ist so das, an was ich mich da noch grob erinnern kann. Ja, und so war das Konzert halt auch einfach so ein lustiger Abend zwischendurch, aber jetzt nichts, was dich wirklich vom Hocker reißt. Ja, nichts, wo du sagst, das sind die Legenden von morgen. Ja, und jetzt war ich dann eben umso überraschter, dass es dann plötzlich ein Cover von Manowar gibt und das passte für mich irgendwie nicht zusammen. Und dann habe ich reingehört und muss sagen, ich war echt überrascht. Also nicht nur, dass sie also überhaupt diesen Song gewählt haben, sondern auch über die Art der Umsetzung, weil ich hatte schon befürchtet, dass es eher eine Parodie von Manowar wird oder so. Ja, das ist ja auch gerne gesehen leider in der Heavy-Metal-Gesellschaft, dass man sich da auch mal ja etwas über Manowar lustig macht. Und das ist absolut das Gegenteil der Fall. Das Video ist erstmal absolut hochklassig produziert, haben sich da eine Location auf so einer alten Burgruine ausgesucht. Sie haben Gastmusiker mit dabei, also zum Beispiel den ja jetzt gerade ehemaligen Sänger der Grail Knights, Thomas Winkler. Dann noch von Saltatio Mortis den Sänger und noch eine weibliche Sängerin, nämlich Bonnie, wie heißt sie? Melissa Bonnie, so kann man mal durcheinander kommen. Bonnie M war die andere. also sie haben insgesamt dann sozusagen vier Sänger bzw. eine Sängerin mit dabei, die da die Vocals geben in dem Song und haben das wirklich von vorne bis hin komplett professionell durchgezogen. Es ist wirklich eine ganz ernst gemeinte, ja, ein ganz ernst gemeintes Cover, ein Tribut quasi schon an das Originallied. Und wirklich, also hat mich richtig überrascht. Natürlich muss man dazu sagen, ist das auch dann mit den typischen mittelalterlichen Instrumenten gespielt auch unter anderem. Und das ist natürlich Geschmackssache. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Aber grundsätzlich, ja, freut es mich, dass sie das so ernsthaft angegangen sind und sich da richtig Mühe gegeben haben. Und das hat mich eben auch vor die Frage gestellt, wie ist es denn jetzt eigentlich mit dem neuen Album von Feuerschwanz? Versuchen sie gerade quasi den Wechsel von damals Spaßband hinzubekommen zu jetzt ernsthafter, ja, Mittelalter Rockmusik? Das Album besteht ja nicht nur aus diesem Song, ja. Und ja, da habe ich mich einfach gefragt, ist das der erste Schritt jetzt in die Richtung der ernsthaften musikalischen Gefilde, ja, die sie bisher für mich zumindest und noch nicht beschritten hatten? Ich muss natürlich eben auch dazu sagen, nach 2013 habe ich sie auch nur noch ein, zwei Mal in Wacken im Vorbeigehen quasi gesehen und habe dann also jetzt auch eine Feuerschwanz-Bildungslücke von 3-4 Jahren. Also das letzte Album kenne ich gar nicht zum Beispiel und davor kam sicherlich auch noch eins raus, das ich gar nicht kenne. Ja, genau, und dementsprechend war ich jetzt einfach mal total neugierig zu erfahren, wie das neue Album jetzt also ausgestaltet ist. Und habe dann auf YouTube gesehen, dass es noch einen weiteren Song als Video gibt, nämlich Untot im Drachenboot. Ja, und ich weiß nicht, da ist irgendwie allein der Titel auch schon wieder für mich dann so, ja, nicht ganz dieses Ernsthafte, auf das ich so ein bisschen vielleicht gehofft hatte auch, oder wo ich so gespannt drauf gewesen wäre, wie das dann bei Feuerschwanz klingt. Ja, vielleicht sollte man es eben auch bei denen nicht zu ernst nehmen irgendwie. Aber das Video ist genauso wie das zu Warriors of the World auch extrem gut produziert. Die haben sich da so extra so ein, ja, wie heißt das, so ein Drachenboot von irgendwelchen Wikingern quasi ja, gemietet oder was auch immer und sind dann da eben auf dem See unterwegs und ja, haben sich da auch irgendwie ein gewisses Konzept ausgedacht, sage ich mal, für das Video. Da merkt man schon, dass da richtig Arbeit reingesteckt wurde und der Song selber ist halt okay, ist jetzt nichts, was mich mega umhaut. Ich muss auch zugeben, der Refrain erinnert mich doch stark an Santiano. Und auch weitere Abschnitte im Song haben mich da immer wieder dran erinnert. So Sätze wie, ja, wir fahren ans Meer und so weiter, das ist für mich irgendwie auch relativ stark. Gerade in der, ja, in der Umsetzung, in der Tonlage, doch stark auch mit Santiano verbunden, die ich übrigens sehr gut finde. Ja, und dann habe ich mir jetzt, wo das Album dann draußen war und auch zur Vorbereitung auf die Folge hier jetzt, dann quasi noch mehr angehört aus dem Album. Und ja, es sind tatsächlich noch einige weitere Videos bei YouTube online, die sie zu dem Album produziert haben. Generell ist eben zu sagen, das Album besteht quasi aus zwei Teilen, nämlich einmal dem Teil, wo sie eigene Songs eingespielt haben und dann noch der zweiten Scheibe, wo dann eben, ja, Coverversionen von anderen Songs dabei sind. Und nachdem ich also die ersten beiden Lieder da gehört hatte, war das dritte Lied, auf das ich gestoßen bin, durch Facebook quasi, ja, ein Cover von Dragostea Dintei. Und da dachte ich dann, okay, ja, so ernsthaft kann die ganze Geschichte wohl doch nicht werden, ja. Hab mir das Video auch längere Zeit erstmal nicht angeguckt, hab's dann bei der Kommentarfunktion bei den Facebook-Beiträgen belassen, wo dann einige auch meinten, ja, also einige, die meinten, dass sie es gut finden, auch okay, aber es gab auch einige, die gesagt haben, ja, ich hätte es schöner gefunden, wenn man vielleicht die Promo und so, also in Form von den Videos eben eher mit den wirklich guten Songs des Albums gemacht hätte. Und ja, das kann ich im Kern auch ganz gut verstehen, diese Meinung. Ich habe mir jetzt dann eben bei der Vorbereitung auf die Folge das Video auch komplett fast, also naja, nicht komplett, aber so durchgeskippt, dann auch angeschaut. Ja, und war ein bisschen dann doch wieder ernüchtert. Also ich meine, bei dem Song konnte man eh nicht so viel Ernsthaftigkeit erwarten. Und genauso ist das Video auch. Also es ist gefühlt, war dann das Budget für Videoproduktion dann alle. Das hatte man dann schon für Untot im Drachenboot und Warriors of the World verbraucht oder so. Anders kann ich mir das kaum erklären. Ultima Nocte haben sie auch ein professionelles Video zu gemacht, das auch super aussieht. Da komme ich gleich nochmal zu. Ja, und bei Dragostea Dintei denkst du dir einfach nur so, okay, was ist denn hier passiert? Also die hüpfen da, also zwei Typen aus der Band, der Sänger und noch irgendwer, hüpfen mit Sonnenbrille auf, im Ritterkostüm, aber eben mit Sonnenbrille, durch verschiedene Hintergründe, also eine Schneelandschaft zum Beispiel, keine Ahnung, ein Piratenschiff oder so, ich glaube eine Insel ist noch mit dabei, so eine Dschungelinsel-Geschichte. Ja, aber es ist halt total billig, weil alles ganz offensichtlich von einem Greenscreen halt gedreht wurde und es sieht halt einfach so aus, als hätte man eben nur 5 Euro gehabt und davon hat man sich den Greenscreen geholt und für den Rest hat es dann nicht mehr gereicht. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so gewollt ist, dass man halt gesagt hat, yo, wir wollen irgendwie unsere Wurzel als Spaßband damit auch wieder aufgreifen. Ich weiß es nicht, aber es ist eben so ein krasser Kontrast zu dem, was ich bei den anderen beiden Videos bis dahin gesehen hatte, zumindest auch von der Optik. Und ist schon ein Tiefpunkt irgendwie. Also da kann ich auch wirklich keine positiven Worte für finden. Das muss ich einfach so sagen. Ja, bei den Coverversionen habe ich es dann auch ehrlich gesagt dabei belassen, habe es mir nicht weiter angehört. Für mich geht es dann auch eher darum zu gucken, was hat die Band eigentlich an eigenen Songs produziert, was gibt es da so zu hören auf dem Album. Und da hatte ich ja eben schon den Song Ultima Nocte noch genannt, weil es dazu eben auch ein gutes Video bei YouTube gibt. Finde ich auch richtig schön ansehnlich. Aber kleiner Kritikpunkt, erinnert mich doch relativ stark an Powerwolf. Gerade dieses Hu, Ha, das sie da mit drin haben, das ist einfach so 100% Powerwolf. Als nächstes habe ich mir dann Krampus angehört. Das erinnert mich noch viel mehr an Powerwolf. Sorry, ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach so. Ja, damit bisher Leitmotive der Songs Santiano und Powerwolf. Ja, und dann gibt es noch weitere Songs. Memento Mori ist ganz nett, aber hat man gefühlt in den letzten Jahren auch schon 1000 Mal von anderen Bands gehört, irgendwie, die so ähnliche Musik halt machen. Da fehlt mir so ein bisschen die Innovation. Ja, und dann gibt's aber auch ein paar Lieder, wo ich sage, die gefallen mir ganz gut. Das Herz eines Drachen ist ein bisschen ruhiger, meine ich. Rohirrim oder wie das heißt? Rohirrim? Warte mal, eben muss ich nochmal gucken hier. Rohirrim, das ist der Name. Ist auch gut. Hannibal gefiel mir auch ganz gut. Da geht es so ein bisschen um den Herrscher Hannibal, der mit seiner Elefanten in den Krieg geritten ist. Und finde ich ganz cool. Hat mich dann ja auch thematisch so ein bisschen an andere Bands erinnert. Sabaton ja als prominente Band, die geschichtliche Themen aufgreift. Und finde ich hier auch echt gut umgesetzt. Feuer und Schwert hatte ich mir hier auch notiert. Aber gar keinen Kommentar zu gemacht. Was bedeutet das? Ich sag einfach mal, das war dann auch eins der besseren Lieder des Albums. Alle Angaben ohne Gewähr. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz sammeln. Wie gesagt, normalerweise würde ich das quasi machen, wenn Uwe gerade was erzählt. Jetzt muss ich gerade selber mal nachdenken. Genau, ich würde einfach so ein kleines Fazit jetzt ziehen zu dem Album, was mir schwerfällt, weil es eben so eigentlich zwei krasse Gegensätze in sich hat. Ja. Einmal dieser Ansatz, wir wollen hier nochmal richtig beweisen, dass wir musikalisch was drauf haben. Und dann aber auch dieses Spaßgedöns wieder so, wo man so denkt, Alter, was soll das jetzt so, ne? Und natürlich erstmal grundsätzlich auch die Frage, warum eigentlich so viele Coverversionen? Also hätte es nicht irgendwie auch gereicht, wenn man 1-2 Coversongs macht, wenn es denn sein muss? Und dann vielleicht auch nur die guten, wie Warriors of the World? Wäre so ein Ansatz. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man ist hier bewusst auf bekannte Songtitel gegangen, um dann eben die Klicks abzugreifen. Also anders kann ich es einfach nicht sagen. Das scheint hier so die Marketingstrategie gewesen zu sein. Ja, und dann ist eben dieser Zwiespalt noch da zwischen Spaß und Ernsthaftigkeit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man wollte irgendwie seine alte Zielgruppe, die Spaßzielgruppe, nicht so ganz abschrecken und hat deswegen auch noch diese ganzen Spaßsachen mit reingebaut. Und wollte gleichzeitig sich aber auch irgendwie weiterentwickeln in diese ernsthafte musikalische Richtung. Und dieser Spagat zwischen diesen beiden Dingen, der ist einfach, finde ich, nicht gut gelungen, weil, ich meine, stell euch mal vor, wie soll das beim Konzert werden? Ihr geht auf ein Konzert von denen und seid komplett irgendwie zwischen zwei Fronten, was den musikalischen Anspruch angeht. Also, da kann man es ja nie wem gerecht machen. Weder denen, die den ernsthaften Teil von Feuerschwanz mögen, noch den, die den nicht so ernsthaften Teil, also den lustig gemeinten Teil von Feuerschwanz mögen. Wie soll das funktionieren, so frage ich mich. Und ist für mich wirklich, ja, schwierig. Also, ja, Fazit, endgültiges Fazit. Ich sehe, die Jungs haben was drauf, da steckt Talent hinter, die haben Ideen. Es klingt bei den ernsthaften Songs, also bei dem ersten Teil des Albums, manchmal noch etwas zu sehr, oder nicht etwas, eigentlich teilweise sehr stark eben nach anderen Bands. Und es würde einfach gut tun, wenn man nicht so sehr nach links und rechts gucken würde, glaube ich, sondern wirklich sein eigenes Ding machen würde und seinen eigenen Stil endlich mal findet, ja. Und auch, das spielt da ja auch mit rein, dass man dann eben auch noch so viele Coverversionen macht, zeigt mir eigentlich nur, dass man eben, wie gesagt, nach links und rechts guckt. Was machen die anderen? Was können wir übernehmen? Und mir fehlt einfach die Eigenständigkeit. Das ist das Ding. Ich brauche halt kein Album, das so klingt wie Powerwolf, nur in etwas schlechter vielleicht auch. Oder das so klingt wie Santiano, nur eben in etwas schlechter. Wenn ich mir auch einfach Santiano und Powerwolf anhören kann. Ja, also, ich weiß nicht. Also, ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Was sie auf jeden Fall geschafft haben, ist, dass sie damit auf Platz 1 der Albumcharts gelandet sind. Und ja, das ist vielleicht auch dann eine mehr oder weniger gute Überleitung zum nächsten Thema. Nämlich zu Manowar, die ja eben auch schon angesprochen wurden. Denn was Manowar sicherlich nicht mehr schaffen würden, wäre, mit ihrem nächsten Album, sollte es denn noch kommen, auf Platz 1 der Albumcharts zu landen. So leid es mir tut, das so sagen zu müssen. Ja, wo fange ich an? Es gab jetzt vor einer Weile ein Interview mit Joey DiMaggio, das er in Griechenland geführt hat. Und da geht es nämlich genau darum, um die Frage, kommt jetzt ein neues Album, kommt eine EP? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach, er weiß es selber nicht. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Er ist jetzt gerade halt an der Arbeit, Texte auf Altgriechisch aufzunehmen mit irgendwelchen griechischen Schauspielern, weil er jetzt noch so eine Art Erzählung machen will, wie ja schon beim Kings of Metal Album das mal vorkam oder auch in größerem Stile beim Gods of War Album. Und das finde ich an sich ist auch eine coole Idee. Die Frage ist halt nur, ob es diesmal jemals das Licht der Welt erblicken wird. Denn eigentlich war die EP von 2019 der erste Teil von 3 EPs, die insgesamt erscheinen sollten. Und jetzt warte ich schon wieder 3 Jahre, dass der zweite Teil kommt. Und bevor der zweite Teil des eigentlich Angekündigten kommt, ist er jetzt auf den Trip, dass er jetzt nochmal irgendwas komplett Neues macht. Und ich denke mir so, ja, ist ja schön und gut, dass du jetzt da diese Texte auf Altgriechisch aufnimmst mit diesen Leuten. Am Ende besteht so ein Album aber eben auch ein bisschen aus Musik. Und da kriegt er irgendwie, also weiß ich nicht, ob das was wird. Vor allem nicht bis zum Sommer, wo er nämlich erneut mit Manowar beim Release Athens Festival auftritt. Das war jetzt auch quasi der Grund, der Anlass so mit für die ganzen Überlegungen anscheinend, weil er dann in diesen altgriechischen Historiker-Trip irgendwie verfallen ist. Und wie gesagt, ich finde das eine coole Idee. Ich mag auch das Gods of War Album mit dem Konzept dahinter. Ich mag Agony and Ecstasy in 8 Parts, was ja auch schon beim Triumph of Steel Album ein Blick in die griechische Mythologie war. Und ja, von daher hätte ich schon Bock drauf, aber wenn man sich die Ergebnisse vom musikalischen Output der letzten Jahre anguckt, dann ist da halt einfach nicht viel passiert. Und deswegen versehe ich das mit vielen großen Fragezeichen und bin gespannt, was uns dann da erwartet oder eben auch nicht. Genau. Manowar natürlich auch in Sachen Merchandise für mich weiterhin ein großes Thema. Und ich bin da ein bisschen ja durch Hochs und Tiefs gegangen in den letzten Wochen, was das angeht. Und zwar ist gegen Ende letzten Jahres der Battle Hymns Vintage Backpatch bei eBay aufgetaucht. Für stolze 555 Euro plus Versand aus der Schweiz. Was meines Wissens nach bedeutet hätte, da wäre auch nochmal Zoll dazu gekommen. Und ich war wirklich hart am Überlegen, schlage ich zu, schlage ich nicht zu. Ich habe schon vor meinem inneren Auge in einem Bilderrahmen das Ding hängen sehen. Und ich habe so Bock drauf gehabt, aber dachte mir auch so, Alter, mit Steuern und allem, das sind einfach über 700 Euro, 750, irgendwie sowas. Oh, willst du das wirklich machen? Immer wieder hin und her überlegt, mir das Ding angeguckt, die eBay-Auktion oder den, ist ja ein Sofortkaufding gewesen, aber das Inserat angeguckt. Und vor 6 Tagen wurde es dann verkauft. Und ich habe einen starken Stich in meiner Seele verspürt, mein Herz. Es hat einen Aussetzer gemacht und in diesem Moment wusste ich, ich hätte ihn kaufen sollen. Ah, er war unbenutzt. Neu, wie neu. Tja, und ich glaube, das war eine Gelegenheit, die sich nur einmal im Leben bietet. Ich habe sie verpasst. Aber immerhin habe ich meine Backpatch-Sammlung ein bisschen erweitern können und habe jetzt den Agony and Ecstasy-Aufnäher im Großformat, also quasi. Und ja, immerhin eine kleine Erweiterung meiner Sammlung, wenn auch nicht ganz so selten wie der Battle Hymns-Aufnäher. Den habe ich in meinem Leben, ehrlich gesagt, noch kein einziges Mal vorher gesehen. Aha, ja, so ist das im Leben. Das Krasse ist übrigens, der Original Hail to England Backpatch war dieses Jahr, im Januar, auch schon bei eBay. Ah, also, ja, in diesem Monat hätte man echt seine Backpatch-Sammlung gut aufstocken können, aber irgendwie, naja, ist es natürlich am Ende auch immer die Frage, will man wirklich so viel Geld dafür ausgeben? Und wie gesagt, also, ich habe irgendwie die Befürchtung, wenn das Ding nochmal auftauchen sollte, was schon mega unwahrscheinlich ist, der Battle Hymns Aufnäher, dann kostet es am Ende wahrscheinlich dann 1000 Euro oder so und irgendwann ist dann auch bei mir mal die Grenze erreicht. Ja, traurige Geschichte. So, das dazu. Was gibt es sonst noch in meiner Heavy-Metal-Welt? Ja, ich war letztes Wochenende bei Uwe zu Besuch. Von Freitag bis Sonntag quasi haben wir ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Und in einer der vorherigen Folgen haben wir ja auch mal in einem Secret of Steel über verschiedene Trash- oder B-Movies der 80er Jahre gesprochen, die Bandbeteiligung hatten. Dann haben wir also, als ich bei Uwe war, auch eben einige von diesen B-Movies uns angeschaut, unter anderem Eat the Rich, wo Lemmy Kilmister von Motorhead mit drinne vorkommt und auch die Band selber einen kurzen Auftritt hat. Und ja, ich fand den Film ehrlich gesagt ganz unterhaltsam, auch wenn das natürlich keine besonders hohe Produktionsqualität hat. Ja, aber warum greife ich das jetzt nochmal auf, ist ja die große Frage. Und zwar ist mir was aufgefallen, was noch nicht mal Uwe aufgefallen ist, oder mehrere Dinge sind mir aufgefallen. Und normalerweise ist ja Uwe derjenige, wenn du mit dem ein Album hörst, über eine Band sprichst oder in dem Fall eben einen Film anschaust, alle 10 Minuten mindestens unterbricht er dich und erzählt ja erstmal irgendeinen unbekannten Fakt, den du bestimmt noch nicht wusstest über dieses Album, über den Musiker oder was auch immer. Und in diesem Fall war es auch so, aber an einer Stelle konnte ich dann mal glänzen, denn in Eat the Rich wird tatsächlich Herr der Ringe zitiert. Der Film ist ja von 1987, die Herr der Ringe-Filme kamen später raus, in den frühen 2000ern. Das heißt, man hat sich da anscheinend noch an den Büchern orientiert. Und ja, Lemmy war da ja Produzent und in dem Fall wurden dann also ein paar Herr der Ringe-Zitate eingebaut. Aufgefallen ist mir das Ganze, als irgendwie gesagt wurde, und so beginnt es. Das ist ja so oder so ähnlich ein sehr bekanntes Zitat aus den Filmen oder auch aus den Büchern. Und dann gab es noch irgendwie ja diese Szene, wo dann Frodo auf dem Weg zum tänzenden Pony geschickt wird von Gandalf. Und Gandalf sagt dann irgendwie sowas wie, ja, meidet die Wege, reitet nur bei Nacht oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Und dieses Zitat kommt auch bei Eat the Rich vor. Das ist die eine Sache, die mir aufgefallen ist, die Uwe noch nicht wusste. Und da sind ihm beinahe die Augen aus dem Kopf gefallen, als ich das bemerkt habe. Denn normalerweise ist ja Uwe derjenige, der mit den krassen Fakten um sich wirft. Und diesmal ist mir dieses kleine Secret of Steel aufgefallen. Aber diese Folge wäre nicht perfekt, wenn es nicht auch noch ein großes Secret of Steel geben würde. Denn das war nicht die einzige Sache, die mir beim Film Eat the Rich aufgefallen ist. Und jetzt, meine Freunde, haltet euch fest. Als wir die DVD zu Eat the Rich in den DVD-Player eingelegt haben, dann kommt ja immer erstmal so ein Startmenü, wo man dann auf Film starten klicken kann, so ein Hauptmenü. Und da ist im Hintergrund eine Szene aus dem Film zu sehen. In dem Film geht es im Endeffekt um ein Restaurant für so superreiche Leute. Und man sieht in dem Startbildschirm dann eine Szene aus dem Film, wo quasi gerade das Fleisch für die Küche vorbereitet wird, also wo das Fleisch durch den Fleischwolf gedreht wird von so einem etwas verrückt aussehenden Typen. Und nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich da gedanklich irgendwie bei hängen geblieben, dachte so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hab mich dann also hier zu Hause an den Rechner geschnallt, hab recherchiert und wusste auch direkt wieder, ich lag nicht falsch. Diese Szene, dieser Ausschnitt, diese bildliche Darstellung in dem Film ist möglicherweise eine Bezugnahme auf Mad Butcher aus Essen. Mad Butcher, fragen sich jetzt einige, ist das nicht das Maskottchen von Destruction? Nein, nicht ganz. Mad Butcher sind eine Band aus Essen aus den 80ern, die es schon gab, bevor Destruction im Jahre 1987 die Mad Butcher EP veröffentlicht haben. Und diese Band hat sich 1981 gegründet und hat, und das ist auch noch wirklich, wo ich denke, mein Gott, was für eine krasse Geschichte ist das eigentlich? Die haben 1983 ihre erste EP rausgebracht. Und jetzt ratet mal, wie sie hieß. Eat the Rats. Und das ist der Punkt, wo ich dachte, oh mein Gott, ist es möglich, dass sich Lemmy und die gesamte Filmproduktion mit diesem Film auf Mad Butcher aus Essen bezogen haben? Ist das möglich? Ich sage, ja, es ist möglich, denn Lemmy war ein Connoisseur. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, liebe Leute, was das bedeutet. Mad Butcher, vielleicht ganz kurz noch zur Bandgeschichte, haben insgesamt 2 volle Alben rausgebracht noch nach der EP und waren sogar mal für Slayer als Vorband im Gespräch bei der Hell Awaits Tour. Allerdings hat deren Management dann wohl da einen Strich durch die Rechnung gemacht, die wollten eine andere Band. Ratet, wer es geworden ist. Richtig, Destruction. So spielt das Leben. Destruction bedienen sich quasi an dem Bandnamen von Mad Butcher, um dann die EP danach zu benennen. Und die Mad Butcher, die es tatsächlich auch noch möglicherweise geschafft haben, Lemmy so zu beeindrucken, dass er Teile davon in seinem Film verarbeitet, sind leider nicht würdig genug gewesen damals für das Plattenlabel von Slayer, um dann da als Vorband aufzutreten. Tja, was soll man dazu sagen? Ja, naja, was es dazu sonst sozusagen gibt, das erfahren wir vermutlich in Kürze bald selbst von einem der Bandmitglieder von Mad Butcher. Und dann schauen wir mal, was wir da eventuell noch alles erfahren. Und außerdem kann ich schon mal an der Stelle verkünden, dass Mad Butcher nach knapp 35 Jahren Ruhezeit jetzt eine Reunion machen werden. Dabei werden insgesamt also die Band besteht aus 4 Mitgliedern jetzt und 3 davon waren schon in den 80ern mit dabei. So gesehen ein neues Gesicht dann. Und im April spielen sie, glaube am 22. April, spielen sie im Resonanzwerk in Oberhausen die erste Show seit eben diesen 35 Jahren. Das noch als kleiner Geheimtipp zum Abschluss dieser Folge. So, ich bin gespannt, wie euer Feedback ist hier mit der Solo-Folge. Ich hoffe, ich habe ein paar coole Sachen für euch aufgegriffen, wo ihr sagt, jo, das hat mich interessiert, das war gut. Gebt uns gerne da Feedback, wie gesagt, per Instagram, Facebook, persönlich, per Brief oder Fax. Ist eigentlich ganz egal. Ich wünsche euch jetzt einen entspannten Abend. Empfehle euch an der Stelle noch, vielleicht mal bei Mad Butcher reinzuhören. Wie gesagt, 2 Alben gibt es ja von denen. Und jetzt 2020, glaube ich, kam auch noch eine weitere Scheibe von denen raus, die schon in den 80ern eigentlich aufgenommen wurde. Hört euch das mal an und dann habt einen entspannten Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Ciao.